Am vergangenen Freitag haben wir den größten Börsengang aller Zeiten miterlebt. Die Rede ist natürlich von SpaceX, das Raumfahrtunternehmen des US-Milliardärs Elon Musk. $150 erzielte eine Aktie beim Börsenstart. 75 Milliarden Dollar insgesamt wurden eingenommen. SpaceX wird jetzt mit knapp 2 Billionen Dollar bewertet. Was bedeutet der Börsengang für die Erschließung des Weltraums und für die kommerzielle Raumfahrt? Darüber spreche ich mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Er ist Historiker und Buchautor, genauer gesagt Bestsellerautor. Er hat 31 Bücher geschrieben und herausgegeben, die weltweit in 35 Sprachen übersetzt wurden. Seine Artikel und Interviews wurden in führenden Medien weltweit abgedruckt. Sein aktuelles Buch heißt Weltraumkapitalismus, passend zum Thema. Guten Tag, Herr Zittelmann.
Guten Tag.
Ja, wie viele SpaceX-Aktien haben Sie gekauft?
Überhaupt keine, und zwar aus drei Gründen. Erstens, weil ich ja über das Unternehmen schreibe und ich finde, wenn man über ein Unternehmen schreibt, dann könnte der Eindruck entstehen, dass man hier interessengeleitet ist, wenn man selbst Aktien besitzt von dem Unternehmen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass ich mich nicht für klüger halte als Warren Buffett. Warren Buffett hat fast nie in seinem Leben, ich glaube mit zwei Ausnahmen, beim IPO gezeichnet, weil es meistens doch zu teuer ist, ja, in der Regel. Und drittens, weil ich sowieso ein passiver Investor bin. Das heißt, ich habe in einen weltweit anlegenden ETF investiert, der sich auch, seitdem ich da drin bin, verdoppelt hat. Also bin ich damit zufrieden und ich glaube nicht, dass man mit Einzelaktien als Privatanleger im Durchschnitt besser fährt als der Markt. Also das sind die drei Gründe, warum ich selbst keine SpaceX-Aktien habe.
Ja, SpaceX ist nach dem Börsendebüt eines der wertvollsten US-Unternehmen. Und weltweit liegt es jetzt sogar unter den Top 10. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war es auf Platz 7. Reden wir über ein Jahrhundertinvestment oder über einen riskanten Hype?
Was ich sagen kann, ist, dass das Unternehmen, ich kann was über das Unternehmen sagen, weil ich mich viele Jahre mit dem Unternehmen intensiv befasst habe, ist für mich das großartigste Unternehmen, das es im Moment auf der Welt gibt. Und ich will das nur mal verdeutlichen an ein paar Zahlen. Und zwar, wir haben im letzten Jahr 324 Raketenstarts gehabt weltweit. Davon waren 165 von SpaceX. Das heißt, SpaceX hat allein als private Gesellschaft so viele Raketenstarts gemacht wie alle anderen Länder der Welt zusammen. Oder um es anders zu sagen, wenn SpaceX ein Land wäre, wäre es mit großem Abstand Nummer 1 vor China mit 88 Starts. Übrigens, wir Europäer haben 8 Starts im letzten Jahr hingelegt. Das heißt, gerade mal ganz Europa hat 5% von dem, was das private Unternehmen SpaceX hingelegt hat. Dann, wenn man mal die Satelliten im All sich anschaut, wir haben im Moment 15.000 aktive Satelliten im Weltraum. Davon sind 10.000 Starlink-Satelliten, also von der Firma von Musk. Und wenn man jetzt letzte Zahl vielleicht noch die Payload sich anschaut, also wie viel denn in den Weltraum gebracht wurde, dann hat SpaceX in den letzten Jahren 80% der gesamten Payload in den Weltraum gebracht. Also wir haben hier in der Tat ein absolut großartiges Unternehmen, das anderen Unternehmen um Lichtjahre voraus ist und heute sogar faktisch eine Monopolsituation hat, aber durch halt großartige technische Innovationen.
Ich meine, trotz aller Begeisterung, SpaceX macht, wenn ich das richtig gesehen habe, ja noch keine großen Gewinne. Können die Investoren und die Kleinaktionäre etwas sehen, was wir als, sage ich mal, als Laien noch nicht sehen können?
Ich glaube, dass die meisten Aktionäre, das ist aber nicht nur bei SpaceX so, sondern bei den meisten Unternehmen, sowieso keine Ahnung haben von dem Unternehmen. Also das glaube ich nicht, dass die jetzt mehr wissen. Da ist halt viel Fantasie und Vertrauen in die Person von dem Musk drin. Ich glaube allerdings sogar, ich habe den Börsenzulassungsprospekt, das sind 400 Seiten, genau gelesen. Ich behaupte sogar, dass die wichtigsten Chancen bei SpaceX interessanterweise im Börsenprospekt nicht mal drinstehen beziehungsweise nicht aufgeführt sind. Also ich will es anders formulieren. Ein Börsenzulassungsprospekt hat ja zwei Aufgaben. Das eine Mal, Haftungsrisiken zu minimieren. Deswegen werden natürlich alle Risiken detailliert aufgezählt. Und das zweite, da natürlich Leute dafür zu gewinnen, dass sie trotz all dieser Risiken trotzdem noch zeichnen. Aber die tatsächlichen langfristigen Potenziale, die SpaceX hat, die sind nicht quantifizierbar, weil das sind zum Beispiel Themen, die sind auch nur ganz kurz angesprochen im Prospekt, wie Space Tourism oder Asteroid Mining. Ich finde zum Beispiel das spannendste Thema der Zukunft möglicherweise Real Estate, also Erwerb von Grund und Boden auf Himmelskörpern. Ja, das sind alles Themen, die aus unterschiedlichen Gründen im Prospekt gar nicht genannt werden und genannt werden können. Und das sind für mich aber die eigentlich interessanten Perspektiven von SpaceX. Diese ganzen Zahlen, die da jetzt stehen, sind völlig irrelevant. Auch diese 2 Jahre Verlust sind völlig irrelevant. Ich meine, die haben jetzt 15 Milliarden Dollar in das Starship investiert. Das ist die großartigste Rakete, überhaupt das großartigste Fortbewegungsmittel, was je in der Menschheitsgeschichte gemacht wurde. Da haben die 15 Milliarden rein investiert. Deswegen gibt es halt im Moment einen Verlust, sonst hätten die auch einen Gewinn. Aber ich meine, Amazon hat 7 Jahre lang keinen Gewinn gemacht, bevor, und heute ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Übrigens ein anderes Beispiel, die Google-Gründer, die haben vorher nicht mal einen Businessplan gehabt. Die wussten nur, dass sie die wertvollste Suchmaschine der Welt machen wollten. Also diese ganzen Sachen, die man im Prospekt findet, sind aus meiner Sicht tatsächlich für Aussage zu dem Unternehmen zweitrangig.
Auf Ihrem aktuellen Buch Weltraumkapitalismus, da sieht man übrigens eine Starship-Rakete beim Start. Also Weltraumkapitalismus, was meinen Sie damit? Sie hatten es schon angedeutet. Was verbirgt sich dahinter und was ist da der Zusammenhang mit den Aktivitäten von Elon Musk?
Ja, ich fühle mich da natürlich in höchstem Maße bestätigt, weil als ich vor einigen Jahren anfinge, über Weltraumkapitalismus zu schreiben und dann auch angefangen habe, das Buch zu schreiben, da haben mir ja viele gesagt, ach, das ist ein Nischenthema, was soll das sein? Das ist ja ein ganz esoterisches, abseitiges Thema, da schreiben sie jetzt Science-Fiction-Romane, erzählt man, ja, also das sind halt Leute, die sowas sagen, die überhaupt keine Ahnung haben. Ich meine, Sie sehen das ja an den Zahlen, die ich genannt habe, dass das sogar heute schon Realität ist. Die Raumfahrt, die ist heute in den USA überwiegend privat. Ja, ich habe das ja an den Zahlen eben demonstriert. Die ist ganz überwiegend privat. Das ist jetzt in Europa anders. Aber sogar in China, da ist es zwar überwiegend staatlich noch, aber sogar in China haben die gesehen, dass sie mit der staatlichen Raumfahrt allein nicht weiterkommen und haben schon vor 10 Jahren private Space-Unternehmen erlaubt. Und inzwischen gibt es ungefähr 450 private Raketenunternehmen auch in der Volksrepublik China. Also das ist die Gegenwart, aber in der Zukunft ist es für mich ganz klar, es geht nicht nur auf der Erde nur mit Kapitalismus, es geht auch im Weltraum nicht anders. Weil ich meine, warum soll Sozialismus, der auf der Erde in den letzten 100 Jahren in keinem einzigen Land funktioniert hat, warum soll das auf einmal funktionieren, wenn wir den Mond oder gar den Mars besiedeln, wie das Elon Musk sagt? Also deswegen, Weltraumkapitalismus ist auf der einen Seite heute schon Realität. Das heißt einfach, dass die Space-Industrie privat geworden ist. Also ich muss da nochmal kurz zurückgehen in die Vergangenheit. Wir hatten ja das sehr erfolgreiche Apollo-Programm. Aber danach hatten wir dann praktisch 50 Jahre der Stagnation in der bemannten Raumfahrt in den Vereinigten Staaten. Die Launchkosten, also wie viel kostet es, 1 Kilogramm in Weltraum zu bringen, die sind praktisch über Jahrzehnte mehr oder minder stagniert. Und Musk hat es jetzt erreicht, die Launchkosten um 95% zu reduzieren gegenüber dem Space Shuttle. Und das sind nicht meine Zahlen, sondern das sind Zahlen von NASA Research. Und ich kann auch erklären, warum. Also ein Grund ist zum Beispiel, dass Musk als erster in der Lage war, eine tatsächlich wiederverwendbare Orbitalrakete zu bauen. Und das ist die Falcon 9 Rakete. Er hat heute die gleiche Rakete schon 34 Mal benutzt. Und es macht natürlich bei den Kosten einen irren Unterschied. Und daran sehen Sie auch den ungeheuren Vorsprung, den SpaceX hat. Da sehen Sie aber auch die Realität, was ich mit Weltraumkapitalismus meine.
Diese Raketen, die Sie erwähnt haben, die wieder zurückkommen, das sieht immer sehr eindrucksvoll aus, wenn die dann sozusagen wieder rückwärts einparken. Davon kann man ja viele Videos sehen auf YouTube. In Ihrem Buch Weltraumkapitalismus haben Sie auch das Thema Eigentumsrechte aufgeworfen. Elon Musk möchte ja demnächst zum Mars fliegen. Und wie ist das, wenn der dort eine Flagge aufstellt, gehört ihm dann der gesamte Mars?
Also da muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt den Weltraumvertrag von 1967, den auch alle maßgeblichen Länder unterzeichnet haben. Und in dem Weltraumvertrag ist im Artikel 2 klar geregelt, dass kein Land Eigentum an Himmelskörpern oder an Grund und Boden auf Himmelskörpern erwerben darf. Das ist klar. Worüber nichts drinsteht in dem Vertrag, ist, ob das auch für Privatpersonen oder Privatunternehmen gilt. Ich sage nur, es muss so kommen, dass private Eigentum auch auf Himmelskörpern gibt, weil anders ist die ganze Sache gar nicht finanzierbar. Also der Musk, der hat ja die Vision, 1 Million Menschen zum Mars zu bringen. Jetzt, ob das jetzt 1 Million sind oder 1.000 sind, egal, auf jeden Fall, das muss man ja irgendwie finanzieren. Und das geht bestimmt nicht mit Steuergeld oder mit irgendwelchen zusätzlichen, die Staaten sind schon genug verschuldet ohne das. Das ist nur privat finanzierbar. Also Beispiel jetzt, SpaceX landet auf dem Mars. Ich würde nicht sagen, also dass der den ganzen Mars in Besitz nehmen kann, sondern sagen wir mal eine Fläche von einer überschaubaren Größe. In meinem Buch habe ich als Beispiel genannt die Größe von Singapur. Also die Marsfläche, Oberfläche ist 200.000 Mal so groß wie Singapur. Insofern ist da für andere durchaus noch genug Platz da. Und wenn er dann zum Beispiel diese Fläche in Besitz nehmen würde oder als sein Eigentum erklärt, dann könnte er sie als REIT, das sind also Real Estate Investment Trusts oder börsennotierte Immobilienaktiengesellschaften, an die Börse bringen und damit die ganze Geschichte finanzieren. Und dann könnte jeder Eigentümer werden.
Herr Zittelmann, Sozialismus ist das Stichwort für die letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort. Nach dem Börsengang von SpaceX hatte sich sofort die Linkspartei in Deutschland gemeldet. Die hatte den Marx aus dem Regal geholt und gepostet, es sollte keine Billionäre geben. Sie haben ja auch sich mit Reichtumsforschung beschäftigt und hatten unter anderem einen Koeffizienten für Sozialneid entwickelt. Der dürfte bei der Linkspartei gerade recht hoch sein. Was denken Sie?
Ja, der Sozialneidkoeffizient bezieht sich auf einzelne Länder. Ich habe das für 13 Länder untersucht. Da ist Frankreich an der Spitze und Deutschland folgt auf Platz 2. Und nur ganz kurz zu diesem Argument, dass es keine Milliardäre geben soll. Also es gibt ja Länder, wenn man sich mal die Forbes-Liste anschaut, in der es laut Forbes-Liste keine Milliardäre gibt. Das ist Kuba, das ist Nordkorea und es sind einige, eine ganze Reihe sehr arme afrikanische Länder. So, das ist die eine Seite. Und jetzt schauen wir uns mal Länder an, wo es sehr viele Milliardäre gibt. Schweden zum Beispiel. In Schweden gibt es mehr Milliardäre bezogen auf die Bevölkerung als in den USA. Und in der Schweiz gibt es noch mehr. Und dann frage ich doch nur, willst du lieber in Schweden oder in der Schweiz leben oder möchtest du lieber leben in Kuba, Nordkorea oder in einem dieser armen afrikanischen Länder? Also der Grundirrtum von allen Linken, und das ist das, worüber ich in meinem Buch Zero Sum Set Mindset ausführlich schreibe, ist dieser sogenannte Nullsummenglaube. Also das, was Bertolt Brecht in seinem Gedicht beschrieben hat. Ja, armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte, bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Das ist für mich das dümmste Gedicht auf der Welt, gleichzeitig aber das Genialste, weil es genau das ausdrückt. Nur frage ich die Leute, wie kann man dann erklären, dass sich die Zahl der Milliardäre seit dem Jahr 2000 versiebenfacht hat auf der Erde und dass aber andererseits die Zahl der Menschen, die in extremer Armut lebt, von 30% auf 10% gesunken ist. Also wenn die Reichen das jetzt nur den Armen geklaut haben, das ist ja dann rein denklogisch überhaupt nicht möglich. Aber wie gesagt, da findet man in dem Zero-Sum-Mindset jede Menge Argumente gegen diesen Nullsummen-Glauben.
Und zur Wahrheit gehört natürlich auch das, was man lesen konnte, durch den Börsengang 4.400 aktuelle und ehemalige SpaceX-Mitarbeiter schlagartig über Nacht zu Millionären geworden sind, weil die hatten ihre Gehälter teilweise in Aktien investiert. SpaceX ist an die Börse gegangen. Es war der größte Börsengang aller Zeiten. Darüber sprach ich mit Rainer Zittelmann. Und sein neues Buch kommt morgen raus. Er hat es schon erwähnt. Zero Sum Mindset, die Nullsummenfalle. Herr Zittelmann, vielen Dank für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen auch.